SWR 2 Tandem.
Guten Abend, ich bin Viktoria Merkulova und heute geht es um die Sprache und das Sein. Sie wissen ja, Sprache beeinflusst, Sprache verletzt, macht wütend oder glücklich. Und mein heutiger Gast denkt weiter und fragt sich, wie sprechen wir so, dass alle Menschen gleichberechtigt existieren können? Hallo Kübra Gümüşay.
Hallo Frau Merkulova.
Sie befassen sich ja mit Rassismus, Netzkultur, Diversität. Sie waren Kolumnistin der Tageszeitung. Mit ihrem Blog Ein Fremdwörterbuch wurden Sie für den Grimme Online-Preis nominiert. Und weil wir ja heute über Sprache reden, habe ich nachgedacht, welches Wort ich dieses Jahr am häufigsten schon gesagt habe. Es ist ein bisschen schwierig, aber ich denke, es ist das Wort echt, also fragend oder feststellend. Echt oder echt schön? Welches Wort haben Sie denn dieses Jahr am häufigsten gesagt?
Krass.
Okay.
Und.
Ja, eigentlich Wörter, die man normalerweise tatsächlich sehr häufig benutzt.
Ja, also krass habe ich gemerkt, dass er bei meinem Sohn angefangen hat, das Wort zu benutzen. Und ich dachte so, woher hat er das? Und dann gemerkt habe, ja, ich benutze das Wort ständig. Und ist mir aufgefallen, als ich mal einen Videobeitrag über mich gesehen habe und dachte so, okay, bei anderen Menschen ist der Pausenfüller und bei mir ist der Pausenfüller ein und.
Und da ist man ja in diesem Moment auch nicht mehr sprachlos erstmal.
Zumindest das nicht, ja.
Über Sprache und Sprachlosigkeit, über Freiheit und Stereotypen, darüber sprechen wir heute hier bei SWR 2 Tandem. Und zuerst hören wir Sezin Aksu, eine türkische Popsängerin und Komponistin. Der Song heißt Kaçırıyorum Seni. Erste Frage, habe ich das richtig ausgesprochen?
Fast. Kaçırıyorum Seni.
Wie wird das jetzt genau übersetzt, Frau Gümüşay?
Das bedeutet, ich werde dich entführen.
Sie hören SWR 2 Tandem. Heute geht es um Sprache und Sein mit Kübra Gümüşay. Frau Gümüşay, wie viele Sprachen können Sie?
Also ich spreche 3 Sprachen fließend und in einer Sprache fühle ich, ich kann sie aber nicht so gut sprechen und beherrsche sie nicht so gut, das ist das Arabische. Mhm. Und die anderen 3, das sind Deutsch, Türkisch und Englisch.
Was sind die ersten Erinnerungen an die arabische Sprache?
Die ersten bewussten Erinnerungen an das Arabische waren, glaube ich, einfach nur, wie meine Eltern das Arabische zitiert haben, rezitiert haben. Und für mich war das Arabische eine sehr melodische Sprache, so ein Klang, der unser Haus erfüllt hat, sehr viel Wärme verbreitet hat und eine Art melodische, emotionale Sprache, die ich nie in seiner Gänze erfassen konnte, die mir immer so ein bisschen verschlossen geblieben ist, aber die mich sehr berührt und auch bewegt hat.
Haben Sie da auch ein Lieblingswort?
Im Arabischen?
Mhm.
Also eines, das ich im Buch erwähne, das ist das Wort Rudfa. Und Rudfa beschreibt die Menge Wasser, die man in einer Hand halten kann. Und ich finde das so schön deshalb, weil wenn man, ich bin Muslimin und ich praktiziere auch, und wenn man vor jedem Gebet die rituelle Waschung macht, dann nimmt man immer so etwas Wasser in die Hand. Und ich fand das so interessant, dass es für diese Menge an Wasser, die man in einer Hand halten kann, eine Bezeichnung gibt, ein Wort dafür gibt, weil diese Menge Wasser dann plötzlich eine ganz andere Bedeutung bekommt.
Ja, absolut. Also man kann einige Dinge im Arabischen mit einem Wort aussprechen, was im Deutschen überhaupt nicht ginge. Sie haben ja gerade auch in mehreren Sätzen erklären müssen, was das eigentlich heißt.
Richtig, genau. Ein anderes Wort, das für mich im Türkischen eigentlich zunächst augenöffnend war, weil ich nie in der Form gemerkt hatte, wie sehr Sprache uns formt, war das Wort Yakamos. Und ich habe das Wort für mich entdeckt, als ich mit meinen Eltern zusammen in der Türkei am Strand saß in der Nacht und wir gemeinsam mit der Familie Sonnenblumenkerne entkernt haben. Und meine Tante zeigte auf das dunkle Meer und sagte dann zu mir, schau Kübra, das helle Leuchten, dieser der Jakamos. Und ich schaute hin und ich sah nichts in dieser Dunkelheit des Meeres. Und sie sagte nochmal, schau dorthin, siehst du nicht das helle, starke Leuchten? Und das ging so hin und her, weil ich nicht wusste, was sie meint, bis meine Eltern lachend sich einschalteten und sagten, Kübra, Jakamos beschreibt die Reflexion des Mondes in der Nacht auf dem Wasser. Und in dem Moment sah ich zum ersten Mal dieses starke, helle Leuchten im Wasser. Und seither, wenn ich am Strand entlang spaziere, frage ich mich, ob andere Menschen, die das Wort nicht kennen, dieses Wort, dieses Phänomen überhaupt sehen können.
Also Sie würden schon sagen, man fühlt da definitiv anders in einer anderen Sprache.
Ja, durch diese Wörter, und das können bestimmt sehr viele Menschen nachvollziehen, die verschiedene Sprachen sprechen. Es gibt in unterschiedlichen Sprachen für unterschiedliche Gefühle, Situationen und Phänomene Wörter, die, wenn man sie in eine andere Sprache übersetzen würde, einen ganzen Satz brauchen, um ungefähr verständlich zu machen, was man denn damit meint. Und für mich war dann die Frage, existieren dann also bestimmte Gefühle nur in bestimmten Sprachen? Was heißt das für die Art und Weise, wie Sprache unsere Wahrnehmung formt?
Ich weiß, was Sie meinen, weil ich bin ja selbst in Russland geboren, dort aufgewachsen, spreche also Russisch und Deutsch auf Muttersprachenniveau und jedes Mal aufs Neue versuche ich auch russische Sprichwörter auf Deutsch zu sagen, klingt aber immer falsch. Zum Beispiel sagte ich vor kurzem, когда я ем, я глух и нем, auf Deutsch heißt das, wenn ich esse, bin ich taub und stumm. Mhm. Was interpretieren Sie hier?
Ich interpretiere daraus eine hohe Konzentration auf das Essen und dass man sich dadurch sättigen lassen möchte und nicht so sehr durch Außeneinflüsse, richtig?
Sehr gut, das ist absolut richtig, genau. Und ich sollte mich auch nebenbei am Tisch einfach ein bisschen benehmen.
Sehr schön.
Genau, und auch in Ihrem Buch Sprache und Sein bringen Sie ja auch viele weitere Sprichwörter, Gefühle, Lebensweisheiten aus anderen Kulturen, die man eben im Deutschen nicht wirklich beschreiben kann. Wie wichtig ist es eigentlich für uns Menschen, etwas auf den Punkt zu bringen?
Immer dann, wenn wir versuchen, unsere Gefühle zum Ausdruck zu bringen, aber merken, dass die Worte uns nicht ausreichen, fangen wir an zu gestikulieren. Wir werden frustriert und wir sind niedergeschlagen, wenn wir merken, dass das, was wir ausdrücken wollen, nicht in Worte fassen können. Und Worte sind so bereichernd, weil sie uns eigentlich zwischen zwei Menschen einen kleinen Raum schaffen, den wir mit Bedeutung füllen können, um einander wahrzunehmen, um einander zu bestätigen, ich verstehe, was du sagst, ich verstehe, wie du die Welt siehst. Und wir sind eigentlich konstant darum bemüht, unsere Perspektive auf die Welt anderen Menschen zu kommunizieren. Wir schaffen darüber Gemeinschaft, wir schaffen darüber Beziehungen, Liebe und Familie und aber auch auf nationaler Ebene schaffen wir darüber eine Gemeinsamkeit. Deshalb ist Dinge auf den Punkt zu bringen, Gefühle zum Ausdruck zu bringen, ein sehr wertvolles Werkzeug.
Sie sprechen auch Familie an, die Muttersprache der Eltern. Sollte Kindern beigebracht werden, das sagen Sie auch in Ihrem Buch. Warum?
Mir geht es vielmehr darum, dass die Sprache, die Kinder zu Hause mitbekommen, als wertvoller Schatz und als Reichtum anerkannt werden. Denn wenn wir uns fragen würden, was verstehen wir unter Bilingualität, dann würden uns zuallererst ja Englisch-Deutsch, Französisch-Deutsch einfallen, aber vielleicht nicht Kurdisch-Deutsch oder Arabisch-Deutsch oder Polnisch-Deutsch. Dabei ist jede Sprache, die ein Mensch spricht, eine neue Perspektive, die sie mit in die Welt trägt und die das Facettenreichtum dieser Welt besser umfassen kann. Und im Buch geht es in dem Teil darum, dass es bestimmte Sprachen gibt, die wir als Privilegiensprachen bezeichnen, also Sprachen, die eine gewisse Anerkennung genießen und andere Sprachen, die wir nicht für gleichermaßen wertvoll halten. Und es geht sozusagen um das Aufbrechen dieser Hierarchisierung von Sprachen und dass wir in jungen Kindern, die beispielsweise als Muttersprache Türkisch, Polnisch, Russisch etc. haben, Menschen sehen, die viel Reichtum mit in die Schule bringen, statt in ihnen primär Kinder zu sehen, die ein Defizit haben, weil sie nicht gleichermaßen beispielsweise die deutsche Sprache in dem Moment beherrschen.
Und auf welcher Sprache spricht Ihr Sohn mit Ihnen?
Also sehr lange Türkisch und inzwischen nimmt Deutsch tatsächlich Überhand. Aber ich hoffe, dass wir wieder mehr Raum für das Türkische schaffen können, sodass er in beiden Sprachen gleichermaßen bewandert sein kann.
Wir hören jetzt die türkische Rockmusikerin Şebnem Ferah, Ya Murlash. Frau Gümüşay, Sie haben sich diesen Song gewünscht, weil Sie diesen Song oft gehört haben, während Sie das Buch auch geschrieben haben. Was gefällt Ihnen daran am besten?
Das Lied ist ein sehr melancholisches Lied und die Rocksängerin hat eigentlich häufig etwas energetischere Lieder und dieses Lied ist eines, das einen sehr in die Tiefe von Emotionen zieht und dadurch nochmal ganz anders Emotionen ergründen lässt. Und das Interessante ist, das habe ich später erst gemerkt, Yağmurlar ist ein Plural und bedeutet Regen, also Plural von Regen, nicht der, sondern die Regen sozusagen. Und darüber muss ich mal nachdenken, warum man im Türkischen ein Plural von Regen haben kann.
Sehr melodisch war das und melancholisch die türkische Rockmusikerin Şebnem Ferah hier bei SWR2 Tandem. Heute mit Kübra Gümülçay. Mit 13 haben sie ja zum ersten Mal gespürt, dass sie in eine Kategorie gesteckt werden. Und zwar nach den Anschlägen am 11. September 2001. Plötzlich wurden sie gelöchert mit Fragen von Menschen, die sie überhaupt nicht kennen. Was waren das für Fragen?
Mir wurden Fragen gestellt über Afghanistan, den Irak, über Länder, wo ich noch nie war, über Regionen, die ich nicht kannte, über Stellen aus dem Koran, aus verschiedenen Praxen der Religion. Und ich war 13 Jahre alt und hatte eigentlich ganz andere Sorgen und eine ganz andere Lebenswelt und war plötzlich in der Position, dass ich wie eine Pressesprecherin einer Weltreligion gehandelt worden bin und auch einer Weltregion und hatte aber durch diese Fragerei das Gefühl, aha, wenn man mir also Fragen dazu stellt, dann muss ich anscheinend dazu Wissen haben oder zumindest Wissen entwickeln und habe dann über die Jahre extrem eifrig viel über diese Themen gelesen, mir Wissen angeeignet und diese Rolle, ja, ich weiß nicht bereitwillig, aber zumindest habe ich sie angenommen und aus Pflichtbewusstsein primär und auch, weil mir meine Umgebung signalisiert hat, das hast du zu wissen.
Aber wenn wir nochmal darauf zurückschauen, als Sie 13 waren, wussten Sie überhaupt, was Sie darauf antworten sollen? Ich meine, das ist ja auch ein Riesendruck von außen.
Ich wusste überhaupt nicht, was ich darauf antworten soll. Ich war in den ersten Momenten, ehrlich gesagt, auch total überfordert mit der Situation, weil für mich damals meine Religion primär etwas war, was zwischen mir und Gott ist und nach wie vor auch ist. Ich habe mich dadurch damals sehr verwundbar gefühlt, weil nun etwas sehr Intimes an die Öffentlichkeit gezerrt worden ist und alle sich darüber anmaßten, ein Urteil zu fällen und ich Rechenschaft ablegen musste über meine Gefühle und über meinen Glauben. Und ein Mensch macht sich auf eine sehr besondere Art und Weise verwundbar, wenn andere sich im Recht glauben, über einen zu urteilen. Und genau das ist in diesem jungen Alter damals passiert.
Genau, sie wurden eben da in eine Kategorie eingeordnet und heute gehört Rassismus immer noch zu ihrem Alltag, das schreiben sie auch in ihrem Buch. Was erleben sie denn heute noch?
Ja, Rassismus durchzieht sich durch alle Bereiche unserer Gesellschaft. Also Rassismus findet nicht nur in Geflüchtetenheimen statt, die in Brand gesetzt werden. Rassismus ist nicht, wenn Neonazis in Springerstiefeln Menschen angreifen. Rassismus kann auch im Alltag stattfinden. Das kann sein, dass man eine Wohnung nicht bekommt, weil man einen bestimmten Namen hat oder weil man eine bestimmte Hautfarbe hat oder weil man sichtbar religiös ist und zwar nicht christlich, sondern vielleicht muslimisch oder ein Sikh ist. Und Rassismus durchzieht sich durch unser Gesundheitssystem, durch unsere mediale Diskussion und unsere Öffentlichkeit in der Politik. Überall findet das statt. Und so erlebe auch ich, wie viele andere, Rassismus in den unterschiedlichsten Bereichen, von Schule über Universität, über Arztpraxen, Krankenhausaufenthalte, Theaterbesuche. Überall zieht sich das durch. Und es geht darum, ein Bewusstsein für dafür, diese feinen Nuancen zu schaffen und nicht Rassismus ausschließlich an den Rändern unserer Gesellschaft zu verorten, sondern auch zu schauen, wo sind die feinen Grenzen in unserer Mitte.
Und ganz präsent ist ja auch Hass und Hetze im Netz, weil die digitale Welt sich entwickelt hat natürlich. Was sehen Sie denn da gerade in diesem Netz?
Das Interessante ist, über die Jahre haben bestimmte rechte Szenen es geschafft, so zu tun, als seien ihre Positionen erstens eine gerechtfertigte Meinung, also Menschenfeindlichkeit, Rassismus und zum Teil auch Verfassungsfeindlichkeit wurde als Meinung geadelt. Und zum anderen haben sie durch, sie benutzen beispielsweise Bots, das sind Fake-Accounts, also nicht reale Accounts, die sie dann in Tausenden und Abertausenden haben und dadurch beispielsweise unter ausgewählten Artikeln sehr, sehr viele Kommentare hinterlassen. Und das führt dazu, dass Menschen, die sich das anschauen, glauben, aha, das widerspiegelt unsere gesellschaftliche Meinungsvielfalt und das, was dort steht, ist anscheinend ziemlich provokant. Das machen sie bewusst, weil sie dadurch unsere öffentliche Meinungsbildung manipulieren. Ein schönes Bild, um das zu erklären, wäre, angenommen, wir würden jetzt einen Vortrag halten, ich würde auf der Bühne stehen und zuvor ist eine Gruppe an Menschen, beispielsweise 5 bis 10 Personen, sind geschlossen zu dieser Veranstaltung gekommen, haben sich im Raum verteilt, hingesetzt und fangen während des Vortrags an, leise zu murmeln, vielleicht sogar dazwischen zu reden oder dazwischen zu rufen. Dann eröffnen wir die Fragerunde und zufällig stehen diese vermeintlich unabhängig voneinander dort erschienenen Menschen auf und stellen keine Frage, sondern halten hasserfüllte Co-Referate, um das mal zynisch zu formulieren. Spätestens dann würde die Stimmung im Saal kippen und man würde dann denken, aha, ziemlich streitbar, was dort gesagt worden ist. Und so enden wir in einer Gesellschaft, in der Menschen sich verteidigen müssen, die im Mittelmeer Menschen retten und nicht diejenigen, die ihre Hilfe verweigern. Diese Verschiebung des Meinungsdiskurses geschieht durch diese Massenkommentare im Internet, weil sie sind organisiert. Sie widerspiegeln nicht die gesamtgesellschaftliche Meinungsvielfalt. Und ein letzter Punkt dazu, denn das Ziel dieser Hasskommentare ist nicht nur, dass Menschen, die schreiben, eingeschüchtert werden. Das eigentliche Ziel, das sind all jene, die diesen Hass beobachten. Sie verändern sich durch die reine Beobachtung des Hasses. Sie denken, diese Themen sind provokant und streitbar und deshalb kommen diese Reaktionen. Und davor müssen wir in Obacht sein.
Aber ich möchte jetzt auch gerne mal von Ihnen wissen, wie reagieren Sie denn auf dieses Ganze? Haben Sie Community Management und schreiben auf beleidigende Kommentare zurück oder kommentieren Sie auch selbst, wenn Sie Missstände bemerken?
Also wenn ich starke Hasskommentare bekomme, dann versuche ich nicht viel Raum und Zeit diesen Hasskommentaren zu geben. Also entweder blocke ich, weil klar ist von Anfang an, das sind Troll-Accounts, also Accounts, die gar nicht darauf aus sind, legitime Kritik auszuüben, um damit in einen Diskurs zu kommen, sondern einfach nur mit einem Sendebewusstsein dort einfach nur ihre Position hinausposaunen wollen. Wenn ich aber selber irgendwo etwas Kritisches sehe, dann versuche ich das auf eine zugewandte Art und Weise zu tun. Denn ich halte Kritik eigentlich im Grunde für kostenlosen Unterricht. Ich bin sehr dankbar für jede Kritik, die ich bekomme. Denn das bedeutet, dass sich jemand mit meiner Arbeit auseinandergesetzt hat, ein bisschen weitergedacht hat und einen Punkt entdeckt hat, an dem ich mich weiterentwickeln müsste. Und ich finde es sehr, sehr wertvoll, wenn sich jemand diese Zeit nimmt. Und genauso versuche ich anderen Menschen, wo ich Kritisches entdecke, auf diese behutsame und zugewandte Art und Weise nahezubringen, sodass sie dann am Ende selbst entscheiden, was sie damit machen, aber nicht sofort in Abwehrhaltung treten.
Wir sprechen heute über die Sprache und wie wir es mit der Sprache schaffen, Menschen nicht auf Kategorien zu reduzieren. Jetzt hören wir erstmal Carmen von Matthias Arfmann und Wanjiru, auch ein Song, der Ihnen sehr am Herzen liegt, Frau Gümüşay, weil Sie Wanjiru auch persönlich kennen.
Richtig, Wanjiru ist eine großartige Musikerin, die sehr, sehr viele verschiedene Sprachen spricht und auch singt. Und sie hat mit Ballet Jeunesse es geschafft, zusammen mit Matthias Afmann und der Band unterschiedlichste Musikstilrichtungen zusammenzubringen und unterschiedliche Sprachen zusammenzubringen. Und für mich nahezu beispielhaft vorführt, wie viel Gewinn und Facettenreichtum in dem Zusammenbringen unterschiedlicher Perspektiven und Stile liegen kann. Und deshalb wünsche ich allen, die jetzt diesem Lied zuhören, viel Spaß und aber auch ein Ohr für die Möglichkeiten, die dieses Lied eröffnet.
Sie hören SWR 2 Tandem. Heute mit Kübra Gümüşay. Sie denkt nach über Sprache und Sein. Manchmal ist man aber keins von beidem. Also wenn wir sprachlos sind, wissen wir auch nicht mehr, wer wir sind und was eigentlich los ist. Kennen Sie das?
Ja, das kenne ich immer wieder. Und es gibt Situationen, wo man während das passiert, während die Sprachlosigkeit andauert, mehr Erkenntnisse hat über das eigene Sein. Und deshalb liebe ich das Gefühl der Sprachlosigkeit, weil diese Sprachlosigkeit ist ein Moment des Wachstums. Das ist ein großer Erkenntnisgewinn über einen selbst, über die Strukturen, in denen wir leben und wie man diese Strukturen ausweiten kann, sodass man in ihr sein kann. Ist zwar abstrakt formuliert, aber für mich einer der erkenntnisreichsten Momente meines Lebens. Weil das Buch zum Beispiel ist aus der Sprachlosigkeit heraus entstanden.
Das bedeutet?
Naja, ich habe zuvor viele Jahre in Oxford gelebt gehabt und hatte dort das Privileg, umgeben zu sein von sehr, sehr vielen Menschen, die große Lust am Denken hatten und große Lust daran, sich zu hinterfragen, alles, was sie kennen, in Frage zu stellen und auch fehlbar zu sein und an diesen Fehlern zu wachsen. Und dann zog ich nach Deutschland und war als Journalistin an diesen öffentlichen Diskursen beteiligt, an diesen Debatten beteiligt und habe eine große Enge verspürt, weil dieses öffentliche Denken nun plötzlich nicht mehr in der Form vorhanden war, wie ich das zuvor erlebt hatte. Und ich hatte einen großen Durst danach. Und ich erinnere mich damals, das war vor 5 Jahren, ging ich dann zu meinen Freundinnen und Freunden und fragte, wo trefft ihr euch zum Denken? Und die schauten mich an und haben mich gefragt, naja, Kübra, also wir führen bilaterale Gespräche, meinst du das? Irgendwann habe ich aber festgestellt, dass ich gar nicht die Einzige bin, die diese Sprachlosigkeit hat, die diesen Durst danach verspürt, miteinander ins Denken zu kommen, sondern dass sehr, sehr viele Teile unserer Gesellschaft diesen Durst haben, weil Zivilgesellschaft nur dann nachhaltig funktionieren kann, wenn sie an öffentlichen Denkprozessen teilhaben kann. Also wenn wir in der Öffentlichkeit Räume haben, wo Menschen nicht einfach nur absolute Wahrheiten postulieren, die gegeneinander antreten, sondern wenn Menschen ins Denken kommen und wir also gemeinsam merken und spüren und ertasten, dass auf die großen Herausforderungen unserer Zeit nur wir gemeinsam durch das Gemeinsame weiterkommen können und nicht, indem wir von 5 verschiedenen Antworten einfach nur eine vermeintliche finale Antwort auswählen.
Und eben durch diese Sprachlosigkeit ist ja auch das Buch entstanden, haben Sie gerade auch gesagt, Sprache und Sein. Sie haben in diesem Buch nach dem Schlüssel zur Freiheit gesucht und gesagt, der Schlüssel zur Freiheit ist das freie Sprechen. Aber was heißt genau freies Sprechen?
Freies Sprechen bedeutet, dass zwei Menschen, wenn sie miteinander sprechen, auf Augenhöhe sprechen und nicht eine Person in der Rolle ist, dass sie sich verständlich machen muss, dass sie in der Position ist, in eine Kategorie gedrängt zu werden. Und indem wir bestimmten Menschengruppen in unserer Gesellschaft immer nur in diesem Kategorisierungswahn begegnen und sie versuchen, eine Kategorie zuzuordnen, ohne dass wir ihnen zugestehen, komplex zu sein, facettenreich zu sein, ein persönliches, menschliches, individuelles Schicksal zu haben, so entmenschlichen wir Menschen. Und diesen Raum müssen wir schaffen, damit wir frei miteinander ins Gespräch kommen können.
Wie schaffen wir diesen Raum? Wie werden wir frei von Schubladendenken?
Ich denke, zum einen müssen wir diesen Absolutheitsglauben ablegen, also diesen Irrglauben, man könne die Welt oder Menschengruppen oder Teile dieser Welt abschließend verstehen. Um ein Gegenbeispiel zu nennen, wie man anders damit umgehen kann. Ich habe einen Freund, der ist über 80 Jahre alt, ein emeritierter Physikprofessor, der mit so einer Neugier an die Welt herangeht, nahezu kindlichen Neugier, mit so viel Freude über jeden Erkenntnisgewinn, dass ich in ihm einen Menschen sehe, der mit Demut durch die Welt geht und nicht in der Haltung, ich habe schon alles gesehen, ich habe schon alles erfahren, mich kann nichts mehr überraschen, sondern mit dem Bewusstsein für die Begrenztheit seines Seins, mit dem Bewusstsein für die Begrenztheit seines Horizonts durch die Welt geht und dadurch erst die Welt außerhalb seines Horizonts sehen kann, ihr mit Neugier begegnen kann. Und diese Neugier, diese Freude an dem Bewusstsein für unsere Begrenztheit, die müssen wir uns erhalten. So können wir auch Menschen, die anders sind als wir, mit dieser Freude begegnen, ohne dass wir glauben, diesen Menschen jetzt eine unserer alten Kategorien zuordnen zu müssen und damit diesen Menschen quasi das Gefühl geben, okay, ich weiß jetzt, wer du bist jetzt uninteressant.
Also mehr bewusst werden und Dinge einfach anders reflektieren, Menschen ganz anders sehen und eben natürlich auch anders als im Netz, weil wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass vor allem Hass und Hetze im Netz sichtbar sind. Und da frage ich mich, wie viel Anonymität soll eigentlich erlaubt sein im Netz? Sollen wir vielleicht anonymer bleiben, um nicht diese Massenmeinung zu haben zu einer bestimmten Religion oder zu einem bestimmten Denken?
Nun, wenn man sich die Hasskommentare im Internet anschaut, dann sieht man, dass sie häufig mit Klarnamen stattfinden und geschrieben werden. Oder wenn man Hassbriefe bekommt, dann steht darunter oftmals der Professortitel, Doktortitel und der Name und manchmal sogar die vollständige Anschrift und Adresse dieser Person. Ja. Das heißt, Anonymität ist oder Klarnamen sind nicht zwangsläufig dafür verantwortlich, dass Hass im Netz stattfindet. Natürlich kann dadurch eine gewisse Hemmung abgelegt werden, wenn man anonym sich verhält, aber letztlich ist das auch kein Garant dafür, dass Klarnamen nun dagegen ein Schutz wären. Das Interessante im Internet ist nämlich, wenn man sich anschaut, dass die Architektur von Plattformen wie Facebook oder Twitter dazu führen, dass neben einem Namen ein Foto steht und daneben dann die Meinung dieser Person. Es findet sozusagen eine Überidentifikation mit unserer politischen Meinung statt. Unsere Feeds, also unsere Facebook-Profile, wo die unterschiedlichen Beiträge sind, die wir über Jahre verfasst haben, sind eine Art Visitenkarte geworden, eine Art Bekleidung für unsere politische, soziale, gesellschaftliche, kulturelle Identität. Wir kleiden und schmücken uns mit unseren Meinungen. Was für eine Auswirkung hat das auf die menschliche Psyche, auf unser gesellschaftliches Zusammenleben, wenn Menschen sich immer stärker über ihre politische Meinung identifizieren und dadurch im Laufe der Zeit eine Überidentifikation stattfindet und man sich an diese Meinungen klammert und dadurch immer beharrlicher darauf pocht, dass die eigene Meinung die richtige ist und man sehr viel weniger Kompromissbereitschaft und Offenheit zeigt für Menschen, die eine andere Meinung haben, um dann ins Gespräch zu kommen, weil es letztlich darum geht, ist meine Identität die richtige oder deine? Dadurch werden diese politischen Diskussionen zu existenziellen Diskussionen. Und ich denke, wenn wir uns mit diesen Mechanismen beschäftigen, dann müssen wir uns sehr viel auch mit der Architektur dieser Plattform auseinandersetzen.
Sie hören SWR 2 Tandem, mein Gast heute ist Kübra Gümüşay. Und Musik spielen wir jetzt von Karsu, eine türkisch-niederländische Sängerin aus Amsterdam. Und Herr Şeyyak, so heißt der Song. Übersetzt, verbrenne alles. Bir kılıcım yeter ben hazırım bak İster boğuşa isterim sen öldür Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Aşk için ölmeli
Jaschko Samanasch.
Hersch Sheyak Karsu. Hier bei SWR 2 Tandem. Mein heutiger Gast, Autorin, Feministin, Netzaktivistin Kübra Gümüşay. Mein Opa hat mal gesagt, einen Menschen nach Hautfarbe, Religion oder Nationalität zu beurteilen, ist genauso wie, wenn man einen Menschen danach urteilt, ob er am Montag oder am Dienstag geboren ist. Und dieser Satz hat sich wirklich eingeprägt bei mir damals als Kind. Was sagen Sie denn zu Ihrem Sohn, um ihm beizubringen, dass alle Menschen gleich sind?
Ja, das ist interessant. Das ist eine große Herausforderung, die ich gerade habe, weil mit meinem Sohn habe ich sehr viele Jahre Türkisch gesprochen und jetzt sprechen wir Deutsch miteinander.
Mhm. Wie alt ist
der? Der ist jetzt 4,5 Jahre alt und im Türkischen gibt es kein er, sie, es, also keine Gendered Pronouns, sondern nur o. Im Deutschen gibt es er, sie, es und als er angefangen hat, Deutsch mit mir zu sprechen, habe ich gemerkt, dass er Menschen immer wieder dem falschen Geschlecht zugeordnet hat, in Anführungszeichen, und immer über Frauen er gesagt hat und über Männer sie. Und ich habe ihn immer wieder korrigiert und dann aber gemerkt, wie schade, dass ich mein Kind dazu zwinge, bevor er einen Satz über einen Menschen sprechen kann, darüber zu entscheiden, ob diese Person ein Mann oder eine Frau ist. Also, dass ich ihn zwinge, Menschen einem Geschlecht zuzuordnen.
Obwohl er alle gleich sieht.
Und das war für mich tatsächlich eine große Herausforderung, weil während ich dieses Buch schrieb und versuchte zu dekonstruieren, wie Sprache uns dazu bringt, Menschen in bestimmte Kategorien zu drängen, ich zugleich meinen Sohn dazu erzog, sich durch diese Gesellschaft zu navigieren, indem er lernt, diese Kategorien anzuwenden. Und das ist ein Dilemma, aus dem ich noch keinen wirklichen Ausweg gefunden habe. Aber ich denke, es ist halt so ein bisschen wie damals, als wir in der 5. Klasse plötzlich von der Lehrerin eröffnet bekommen haben, dass 4-5 doch geht. Und zwar, dass es -1 ist. Bis dahin hieß es, das geht nicht. Und ich damals schon ziemlich schockiert war, dass ich all die Jahre belogen worden bin. Mhm. Und so ist es ein bisschen wahrscheinlich auch mit dem Verlernen der Normen, die wir beigebracht bekommen.
Ja, also Ihr Sohn hat Sie auch zum Nachdenken sozusagen angeregt. Was lernen Sie denn außerdem noch von Ihrem Sohn?
Von meinem Sohn lerne ich vor allem, dass wir in einer sehr abstrakten Welt leben. Also wir beispielsweise sitzen jetzt in Studios, sitzen auf einem Stuhl und reden in ein Mikrofon, machen also bestimmte Töne und das machen wir jetzt schon eine ganze Weile. Und für ein Kind, der jetzt dabei gewesen wäre, wäre das vollkommen abstrus. Der wäre durch das ganze Studio gelaufen, hätte sämtliche Knöpfe betätigt und hätte ergründet neugierig, was alles um ihn herum ist. Und wir aber sind gefangen zum Teil in dieser abstrakten Welt. Und mein Sohn ist für mich immer ein Anlass, rauszutreten aus dieser abstrakten Welt mit diesen abstrakten Regeln, die uns manchmal verhindern daran, Bäume und Blätter und die Natur, die Umwelt, die Menschen um uns herum zu betrachten.
Mhm. Sie sprechen ja auch sehr emotional über dieses Zusammenleben mit Ihrem Sohn und wie er die Welt betrachtet. Ist eigentlich eine persönliche, emotionale Geschichte am Ende doch wichtiger als alle Fakten, um Meinungen zu ändern?
Ich hatte mal eine sehr spannende Begegnung digitaler Art, muss man dazu sagen. Ich bekam eine Morddrohung von einem Mann, der mir, weil er Russlandsdeutscher war, erstmal auf 1,5 Seiten erklärt hat, warum er deutscher ist als ich, um dann am Ende zu beschreiben, wie er gerne meinem Leben ein Ende bereiten wollen würde. Ein halbes Jahr verging. Ich habe dann geheiratet und damals war ich Kolumnistin bei der Tageszeitung und habe dann eine Kolumne über eine türkische Tradition geschrieben. Die geht so, wenn ein Mann um die Hand einer Frau anhält, serviert sie allen Kaffee und alle bekommen auch Kaffee mit Zucker, bis auf den zukünftigen Bräutigam. Er bekommt Kaffee mit Salz und muss dann, ohne eine Miene zu verziehen, diesen Kaffee trinken. Und ich erzählte in dieser Kolumne von dieser Tradition und von meiner Lieblingsversion des Ursprungs dieser Legende. Und daraufhin schrieb mir der gleiche Mann nochmal und er entschuldigte sich und sagte, dass er mir vielleicht Angst eingejagt habe. Aber durch diesen Text habe er gemerkt, dass ich ja auch nur ein Mensch sei.
Aus einer Morddrohung wurde eine Entschuldigung dadurch, dass Sie einfach nur über Liebe geschrieben haben.
Richtig. Und da habe ich gemerkt, dass unsere politischen Diskurse eine Art Schlachtfeld manchmal sein können, leider. Und dass aber Geschichten die Macht haben, unterschiedlichste Menschen miteinander zu verbinden und Empathie füreinander zu schaffen. Und dieser Reichtum, diese vielen Perspektiven, diese Facetten, sie fehlen uns in unserer Kultur, in unseren Vorabendserien, in unserer Musik, in unseren Filmen. Und wenn wir dafür mehr Raum schaffen, glaube ich, könnte man mit einen Schritt dazu tun, dass viele der Herausforderungen, die wir heute haben, besser überwunden werden können.
Unser Gast in SWR 2 Tandem heute, Kübra Gümüşay. Vielen lieben Dank Ihnen.
Vielen herzlichen Dank, Frau Merkulova.
Die Redaktion der Sendung hatte Rudolf Linzen. Die Musikauswahl ist von Bettina Stender. Ich bin Viktoria Merkulova. Und zum Schluss ein etwas dramatisches, geheimnisvolles Ambiente mit der Sängerin Gaye Su Akyol. Gilt als eine der interessantesten jungen Künstlerinnen aus der Türkei. Und ihr Song Kendimden Kachmaktan, oder Frau Gümüşay, wie heißt das richtig?
Fast richtig. Kendimden Kachmaktan.
Heißt Ich laufe vor mir weg. Jetzt bei SWR 2 Tandem.
Kendimden kaçmaktan yorgun düştüm, uçurumlardan uçtum, ölmedim ama süründüm. Kırlarda kendime mezar buldum, senden uzak bir yuva kurdum.